Ja, nochmal einen schönen guten Morgen auch allen die Gäste, die jetzt noch dazugekommen sind oder Geschwister der Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns Zeit nehmen, um Fortsetzung zu machen. Wir haben ja vor etlichen Monaten begonnen mit dem Buch Esra und dort einige Stationen gehabt und dann beim letzten Mal vor ein paar Wochen mit dem Buch Nehemia begonnen. Und das wollen wir heute fortsetzen. Zunächst ein kurzer Rückblick wieder. Das ist immer ganz gut, dass wir wissen, wo wir uns befinden und was im Umfeld passiert ist. Das ist eine relativ lange Zeitspanne, die wir uns hier gemeinsam anschauen. Wir hatten begonnen mit der Niederlage und dem Tod. Das soll eigentlich keine Diskette sein, sondern ein Kreuz in meinem Schriftfond. Okay. Niederlage und Tod von König Josia. Josia war der, ich sag mal, letzte große Reformator im Südreich Juda, diesem Teilstaat von Israel, der damals noch existierte. Und Josia hat wenige Schwachstellen gehabt in seinem Leben als König, zumindest die uns berichtet werden. Und es ging dem Volk gut, man kehrte zu Gott und seinen Geboten zurück. Aber eine Fehlentscheidung traf er in einem Feldzug, in einem Krieg, und das musste er auch mit seinem Leben bezahlen. Und fortan ging der Niedergang in Juda auch weiter voran. Also das Volk entfernte sich in der Regel parallel mit dem König von Gottes Geboten. Genauso wie das Volk in der Regel, wenn es einen gottesfürchtigen König hatte, auch zurückkehrte zu Gottes Geboten. Dann haben wir uns diese Jahreszahl des Öfteren angeguckt, 586 vor Christus. Das kann man sich einfach mal merken. Das ist ein ganz entscheidendes Jahr in der Geschichte Israels, als der babylonische Kronprinz Nebukadnezar, der später König wurde, Weltherrscher im babylonischen Reich, die Stadt Jerusalem eroberte, die Mauern niederriss und den Tempel zerstörte. Der Tempel war ja immer das Sinnbild von Gottes Gegenwart in Jerusalem, in Israel, und mit der Zerstörung des Tempels trat etwas ein, was die Juden nicht für möglich gehalten hatten, dass sich Gott entfernt von ihnen. Sie dachten, wir sind Gottes Volk, wir werden so genannt, das war schon immer so und das bleibt auch so, aber da hatten sie sich geschnitten. Gott verließ sein Volk und er hatte das so oft angekündigt und er ließ sie laufen. Mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels geschah in mehreren Zügen, auch schon kurz vorher, aber in mehreren Zügen auch die Deportation der Bevölkerung, vor allem der oberen Bevölkerungsschichten, also das Königshaus, die Adelsgeschlechter, die Leute, die was zu sagen hatten, selbst Handwerker, Kaufleute, die wurden also deportiert in das babylonische Reich und dort irgendwo neu angesiedelt. Eine üble Zeit für die Juden. Aber Gott hatte es vorausgesagt und Gott hält sein Wort bis ins kleinste Detail, dass nach 70 Jahren diese Zeit der Gefangenschaft enden würde. Und je nachdem, wie man rechnet, jetzt von welcher Jahreszeit aus, im Jahr 538 gab der persische König, der inzwischen die Babylonier abgelöst hatte, die Erlaubnis zurückzukehren in das Land der Väter. In einem Zug zogen fast 50.000 Juden zurück und dann gab es noch mehrere kleinere Gruppen, die auch zurückkehrten, vor allem in den Bereich Jerusalem und Umgebung. Sie durften zurück in ihre Heimat. Und so erfüllte Gott sein Wort. Wir hatten damals gesagt, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten oder zum Bösen erfüllt Gott seine Voraussagen. Und das ist bis heute so. Gott hat sich nicht geändert. Eine spannende Zeit, man kehrt zurück ins Land der Väter, steht vor den Trümmerhaufen, andere Leute haben sich inzwischen dort angesiedelt und dann entstehen natürlich die Fragen, wie geht's jetzt wieder weiter? Man beginnt mit dem großen Projekt und möchte das als erstes auch vervollständigen, den Tempel wieder aufzubauen. Und mit vielen Hindernissen und Unterbrechungen geschieht das auch und im Jahr 516 vor Christus wird der Tempel wieder eingeweiht. Und eine große Freude ist in Jerusalem. Dann habe ich euch noch ein paar geschichtliche Informationen mit dazwischen gestreut, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann letztes Mal weitergemacht haben. Das Buch Esther ist euch sicher bekannt. Eine wunderschöne und auch spannende Geschichte, wo von dieser Königin berichtet wird. Eine Jüdin, die Königin wird im persischen Großreich. Eine ganz krasse Geschichte. Und Gott macht mit ihr Geschichte dort. Und sie ist ein Teil dieses Ablaufes von Gottes Plan. Einige Jahrzehnte später, 458 vor Christus, kehrt Esra dann zurück ins Land seiner Väter. Esra war Schriftgelehrter, das heißt, er kannte sich bestens aus im Gesetz Gottes, in der Tora, und er hatte so auf dem Herzen das Liegen, das Volk über Gottes Worte zu belehren und sie zurückzuziehen auf dieses Fundament, auf diese Basis, die allein tragfähig ist, auch für unser Leben heute, das Wort Gottes. Esra ist der, der die Bücher, also zumindest das Buch Esra, auch aufgeschrieben hat, obwohl es vor seiner Zeit in großen Teilen geschah. Und er hat auch die Chronikbücher aufgeschrieben, erste und zweite Chronik. Das war damals nur ein Buch im Ursprung. Man hat es irgendwann dann geteilt, damit es übersichtlicher wird. Also sehr wahrscheinlich hat Esra auch die Chroniken aufgeschrieben. Und man rechnet ihm auch den Psalm 119 zu. Das ist auch ganz interessant, weil der Psalm 119 dreht sich nur ums Wort Gottes. Lies ihn mal, es ist zwar der längste, das ist jetzt so eine Challenge für die Woche. Psalm 119, Aussagen über die Worte Gottes, die einfach faszinierend sind. Auch dieser Psalm wird Esra zugeschrieben im Judentum in der Überlieferung. So, und dann waren wir beim letzten Mal im Jahr 444 vor Christus angelangt. Und das ist das Jahr, wo Nehemia zurückkehrt. Und wenn wir jetzt nochmal Nehemia 1 aufschlagen, das haben wir uns letztes Mal angeguckt, dieses Kapitel, dann haben wir dort gesehen, dass Nehemia Besuch bekam von einem seiner Brüder, der in Jerusalem war, und ihm berichtet, wie der Zustand dieser Stadt aussieht. Und er muss ihm sagen, Nehemia, die Mauern der Stadt Jerusalem liegen immer noch in Trümmern. Die Häuser stehen zwar schon wieder, der Tempel steht, aber die Mauern, also dieser Schutzwall der Stadt, existiert immer noch nicht. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört und wir sind jetzt im Jahr 444 vor Christus, also das ist ein ganz schöner Batzen Zeit. Viele, viele Jahrzehnte. Im Buch Esra kannst du nachlesen, dass es zaghafte Versuche gab, die Mauer wieder aufzubauen. Also schon unter Serubbabel, dem Statthalter, der vor Esra dort tätig war. Aber die sind alle gescheitert. Nehemia hört das und er wird traurig. Es trifft ihn sehr im Herzen. Und es reift in ihm der Gedanke, da muss etwas gemacht werden. Und er betet zu Gott und bittet um Wegweisung. Nehemia war ein Vertrauter des damaligen Königs Artasasta. In der Geschichte wird er Artaxerxes genannt, der am Königshof als Mundschenk tätig war. Ein Mundschenk, das war nicht sowas wie ein besserer Oberkellner, wie wir vielleicht meinen. Nein, er war eine Vertrauensperson des Königs. Er hatte den Wein zu kosten, bevor der König davon trank. Das war das beste Mittel, um Vergiftung zu verhindern. Er hatte die Speisen zu prüfen, aber er hatte auch Beratungen mit durchzuführen und traf sich, war ständig um den König herum, hatte also wirklich eine Vertrauensposition dort am Königshof. So, und jetzt sind wir bei Nehemia Kapitel 2 und das ist ein Teil unseres Textes für heute Vormittag. Ich habe als Überschrift mal für die alten Lateiner unter uns diesen Satz genommen, ora et labora, bete und arbeite. Der ist so kurz, den kann sich auch ein Nicht-Lateiner merken. Bete und arbeite. Und das ist ein guter Grundsatz, der uns in der Bibel an vielen Stellen begegnet. Und wir wollen über diesen Zweiklang heute Vormittag ein bisschen nachdenken. Dieser Zweiklang soll nämlich auch unser Leben als Christen bestimmen. Ora et labora. Beides gehört zusammen und beides möchte Gott von uns. Und wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und das möchte ich uns heute Morgen ein wenig deutlich machen. Es gibt Situationen, auch in der Bibel, da finden wir, dass Gott nur die eine Seite möchte. In der Regel das Gebet, dass er sagt, betet. und lasst mich machen. Das finden wir, ja, durchaus, werden wir auch darauf eingehen. Aber dann wird es in der Regel auch ausdrücklich so gesagt von Gott, dass das Labora, also das Arbeiten, erstmal wegzufallen hat. Also es ist ein interessanter Zweiklang. Du kannst deine Bibel mal dahingehend untersuchen. Vielleicht können wir uns ein Beispiel gerade mal anschauen in 2. Mose 14. 2. Mose 14, das ist die Begebenheit, wo das Volk Israel gerade befreit aus Ägypten vor dem Roten Meer steht und keinen Weg hat. Der Pharao mit seinem Heer verfolgt sie und sie sind verzweifelt und wissen nicht, wie das jetzt weitergeht. Also vor ihnen das Meer, hinter ihnen das Heer des Pharao. Und sie beschweren sich bei Mose und in 2. Mose 14, Vers 14 sagt Mose: Der Herr, also Jahwe, wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Eine eindeutige Anweisung: Gott wird kämpfen, ihr werdet still sein. Lasst Gott bitte machen. Also derart gibt es schon noch einiges mehr. In der Regel möchte Gott aber, dass wir beten, und da legt er immer auch den Schwerpunkt drauf, und dann an die Arbeit gehen. Dazu auch vielleicht direkt zu Beginn eine Stelle aus dem Epheserbrief, aus Epheser 2. Epheser 2, Vers 10, da schreibt Paulus: Wir sind sein Gebilde, also er hat uns gemacht, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also der Grundsatz ist, Gott bereitet etwas vor und das sollen wir dann tun. Das ist der Grundsatz. Also nicht wir überlegen mal, setzen uns zusammen und gucken, was wäre jetzt dran oder was wäre toll. Nein, Gott bereitet Werke vor und wir sollen sie dann tun. Lasst uns ausgewogen an diese Thematik und an das Wort Gottes herangehen. So, und jetzt lesen wir in Nehemia 2, die Verse 1 bis 9. Das ist unser Text für heute Morgen. Es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasaster, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Und ich sagte zum König: Der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Jerusalem, nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König: Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphratstromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann, und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Euphratstromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Es geschah im Monat Nisan. Wir haben ja in der Bibel und im Judentum eine andere Zeitrechnung, als wir das heute haben, also nicht Januar, Februar, März, April. Die Monatsnamen hatten andere Bezeichnungen. Das Jahr fängt auch an einem anderen Zeitpunkt an als unser Jahr. Und interessanterweise überlappen sich die Monatsbezeichnungen. Also immer Mitte eines unseren Monats beginnt ein jüdischer Monat und geht dann bis zur Mitte des folgenden Monats. Also zumindest im Altertum. Und wenn wir hier lesen, es geschah im Monat Nisan, dann können wir ausrechnen, weil wir haben schon mal eine Zeitangabe in Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es, es geschah im Monat Kislev. Da bekam Nehemia Besuch und jetzt haben wir den Monat Nisan. Das entspricht unserem Mitte März bis Mitte April, der Monat Nisan. Und es ist 4 Monate nach Kapitel 1. 4 Monate nach Kapitel 1. 4 Monate warten. Deshalb steht hier Geduld, Geduld. 4 Monate warten. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass das meine Lieblingsdisziplin ist. Warten. Also das war jetzt ironisch. Ich kann es einfach nicht. Ich muss es jedes Mal neu lernen. Warten. Und der Nehemia, der wartet hier 4 Monate. Ich habe mir so gedacht, was hat der Mann in der Zeit gemacht? Es reift in seinem Herzen der Gedanke, es muss was geschehen in Jerusalem. Er betet, er fastet, das haben wir gelesen in Kapitel 1, 4 Monate lang. Und jeden Tag neu, könnte ich mir so vorstellen, hat der Nehemia vielleicht, also das finden wir jetzt nicht im Bibeltext, aber hat er vielleicht gebetet, Herr, wenn heute der Tag ist, wo du mich gebrauchen willst, dann zeig's mir. Wenn heute der Tag ist, wo du was vorbereitet hast, mach es mir bitte deutlich. Und dann hat er abends Feierabend und wieder war nichts passiert. 4 Monate lang. Kommen da nicht Gedanken auf, dass man sich fragt, ja, ist der Plan überhaupt richtig, den ich habe, was ich so im Herzen trage? Hat Gott vielleicht was ganz anderes vor? Nein, der Nehemia betet weiter, er fastet weiter und er wartet. Abraham hat mal 25 Jahre gewartet auf die Erfüllung einer Zusage Gottes. Ein Vierteljahrhundert. 25 Jahre. Ich möchte gerne lernen von diesen Beispielen in der Schrift. In Jesaja Kapitel 28, Vers 16 lesen wir diesen Satz. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, also wer vertraut, bekommt keine Panik. Er kann warten. Im Vertrauen, Gott wird es machen. Und das ist so der erste Punkt, den ich lernen möchte hier aus diesem gelesenen Text. Ich möchte gerne vertrauen. Ich möchte gerne abwarten auf das, was Gott macht. Manchmal dauert es. Manchmal dauert es. So musste es auch Ruth lernen. Einen interessanten Bibeltext, einen Vers in Ruth gefunden. Ihr kennt die Geschichte von Ruth wahrscheinlich. Ruth war ja eine Moabiterin und eine jüdische Familie war ins Land Moab gezogen während einer Hungersnot und Ruth heiratet einen der Söhne dieser Familie. Dann sterben die Männer und die beiden Schwestern, also Ruth und Orpah, bleiben übrig und die Mutter, die Naomi, sagt, ich möchte jetzt zurück in meine Heimat, es gibt wieder Brot dort. Und dann müssen die zwei jungen Frauen entscheiden. Sie waren Witwen geworden. Naomi war ja auch Witwe inzwischen. Gehen wir mit unserer Schwiegermutter zurück oder nicht? Und die Ruth entscheidet sich, ja, ich möchte mit zurück. Und dann erleben sie Gottes Führung in Israel. Sie bauen sich ja wieder so eine kleine Existenz auf. Und Ruth darf Getreideähren auflesen auf dem Feld von einem Mann namens Boas. Da wird eine interessante Aussage gemacht in Ruth 3, Vers 18. Ich will die Geschichte jetzt nicht weiter ausführen, das wird zu weit führen. Aber da heißt es, da sagte sie, das ist Naomi, bleib zu Hause, meine Tochter, das ist die Ruth, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn dieser Mann, das ist Boas, wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Bleib zu Hause, meine Tochter. Schlachter übersetzt in der Schlachter Bibelübersetzung heißt es, bleib still, meine Tochter. Warte. Lerne zu warten, weil die Ruth, die war auch eine, die wollte so ein bisschen das Ganze so ein bisschen beschleunigen. Und die Naomi sagt, warte, bleib still. Also schöne Beispiele, wo wir finden, dass manchmal auch das Warten dran ist. Oder ich will sogar sagen, in der Regel, das Warten dran ist auf Gottes Wege und Führung. Lasst uns das lernen. Und da habe ich, glaube ich, wirklich was vor mir noch. Zu warten auf Gottes Führung. Bleib still. Und was wir auch noch finden in diesem Kapitel 2 des Nehemia-Buches, ist das, was uns Sprüche 21 sagt. Gott selber hat ja wirklich alle Möglichkeiten. Er brauchte Nehemia gar nicht. Er brauchte ihn gar nicht. Er gebraucht ihn zwar dann, aber er hätte ihn gar nicht gebraucht, weil wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er es will, lenkt er es. Wie so ein Wasserbach, den man umleitet. Ja? So sind die Herzen der Menschen und auch der Herrscher dieser Erde. Das ist einfach schön zu sehen und das kann uns auch Mut machen, auch in den Tagen, in denen wir leben. Man kriegt ja schon mal manchmal die Krisen, wenn man die Nachrichten hört oder sieht. Und heute wieder die Krise und kaum meint man sie irgendwie im Griff zu haben, baff, ploppt das nächste auf und es wird immer schwieriger, die Probleme werden immer größer. Und man meint ja irgendwie auch Weltherrscher in Ländern wie auch immer jetzt, die könnten machen, was sie wollen. Nein. Wir dürfen wissen, Gott lenkt die Herzen auch der ungläubigen Weltherrscher, der Könige, wie man es damals sagte. Ist das nicht beruhigend? Es geschieht nichts, was Gott nicht zulassen muss. In der großen Politik und in unserem kleinen Leben. Es geschieht nichts, was Gott nicht zulassen muss. Und er hat die Sache im Griff. Und das finde ich so tröstlich und so gut. Ein letzter Bibelvers, 2. Chronik 20, ganz spannende, interessante Begebenheit. Dort heißt es, Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott ist, im Himmel ist? Und bist du nicht Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Das sind schöne Grundsatzaussagen über unseren Gott. Und Nehemia wartet und wartet und endlich bricht der Tag heran, wo etwas passiert. Und Nehemia merkt von einem auf das andere, was jetzt geschieht, das hat Gott eingefädelt. Ich hätte es gar nicht besser machen können. Gott hat es vorbereitet und das Warten hat sich gelohnt. Und so darf es auch in unserem Leben sein. In Vers 2, Nehemia Kapitel 2 wieder, in Vers 2 lesen wir, der König merkt in der Begegnung mit seinem Mundschenk, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Nehemia bringt den Wein zum König und der König sieht dem Nehemia schon an, dass irgendwas ist da passiert. Die Aussage, ich war nie traurig vor ihm gewesen, das gehörte wohl auch zu dem Job eines Mundschenks, irgendwie immer gute Stimmung zu verbreiten. Kann mir vorstellen, das war manchmal auch wahrscheinlich auch ziemlich mühsam. Aber der Nehemia kam jetzt an einen Punkt, wo das irgendwie nicht mehr klappte. Und der König merkt es. Auch ein schönes Bild, wie gut die Beziehung zwischen Artasaster und Nehemia war. Also der Nehemia, der verstellte sich jetzt auch nicht mehr und der König merkt es sofort. Irgendwie ist was, was erstmal offensichtlich ist, ja, geht's dir körperlich schlecht, bist du krank? Nein, das war es nicht. Also in deinem Herzen ist irgendwie eine Traurigkeit ausgebrochen. Und das war jetzt der Wendepunkt. Dieser Zeitpunkt Gottes. Bis hierhin musste Nehemia warten und jetzt kommt der Stein ins Rollen. Der Zeitpunkt Gottes. Wenn wir das erleben dürfen in unserem Leben, vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass ein Zeitpunkt Gottes in deinem Leben anbrach, wo plötzlich die Sache eine Wende nahm, wo plötzlich Dinge geschahen, wo du gar nicht mehr mit gerechnet hast und Gott Sachen auf den Weg bringt. Das können wir erleben und es ist schön, dass wir das so lesen hier, dass bei Nehemia sich das Warten wirklich gelohnt hat. Und er merkt, jetzt ist Gottes Zeitpunkt. Und wenn wir das merken in unserem Leben, dann kommt eben zu diesem Ora, das Labora dazu und dann müssen wir handeln. dann geht's los. Und Nehemia wusste, jetzt bin ich gefordert und jetzt möchte Gott, dass ich meinen Plan dem König hier offenbare. Verpassen wir nicht die Zeitpunkte Gottes. Auch das finden wir in der Bibel an vielen Beispielen sehr schön beschrieben. Und dann wird Nehemia richtig mutig. Dann wird er richtig mutig. Vers 4. Was für eine Gelegenheit jetzt. Der König, das ist ja, klingt ja wie im Märchen, ne? Also in Vers 4 sagt der König, um was bittest du? Nehemia, du hast einen Wunsch frei. Der hätte wahrscheinlich sagen können, ja, die Hälfte deines Königreichs, da bin ich zufrieden mit. Nehemia hat einen Wunsch frei. Um was bittest du, sagt der König. Wie schön, dass selbst hier Nehemia jetzt nicht seine Pergamentrolle aufwickelt und sagt, guck mal, Artasasta, mein Plan, Punkte 1 bis 37, in der Reihenfolge bitte und von allem das meiste, so gehen wir jetzt vor. Was lesen wir in Vers 4? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Den Begriff Stoßgebet kennen wir, ne? Wenn wir nur einen Augenblick Zeit haben und einen Gedanken zu Gott schicken, und das reicht auch schon. Und wie schön, das hier zu sehen. Alle Möglichkeiten lagen ihm offen und trotzdem wendet er sich erst an Gott. Und das war wahrscheinlich wirklich ultra kurz. Wir müssen wissen, der König war ja immer so ein bisschen misstrauisch auch seinen Angestellten gegenüber, weil stets irgendwie der Gedanke da war, dass einer irgendwie einen Umsturzversuch macht oder eine Revolte. Ich glaube, wenn der Nehemia jetzt lange gezögert hätte und lange überlegt hätte, dann wäre der König vielleicht misstrauisch geworden. Er hätte gesagt, ah, da ist da irgendwas im Busch, ne? Irgendwas planen die. Und dann wäre wahrscheinlich die Sache, der Zeitpunkt erledigt gewesen. Nein, er wendet sich ultra kurz an Gott und sagt dann sofort mit viel Mut vor dem Thron des Königs das, was er sich überlegt hat. Also sehr schön zu sehen. Nehemia macht sich abhängig von Gott, selbst in dieser super Gelegenheit hier, wo er alles hätte bitten können, was er wollte. Vergleichen wir mal den Thron des Königs Artasasta mit einem anderen Thron. Und zwar mit einem ewigen Thron. Davon wird uns in der Bibel berichtet, Gott herrscht, er steht über allem. Und es gibt diesen Gnadenthron, so wird es im Neuen Testament genannt. So wie Nehemia vor den Thron Artasastas kam, jeden Tag, so können wir zum Gnadenthron Gottes kommen. Jeden Tag. Und es ist schön, so ein paar Parallelen oder auch Unterschiede hier zu finden von Nehemia und von dem, was uns die Bibel für unser Leben sagt. Nehemia musste auf solche Audienzen warten. Er war abhängig davon, dass der König ihn zu sich ließ. Trotz seiner Mundschenkstellung war er abhängig und musste auf das Wohlwollen des Königs hoffen. Wir dürfen jederzeit zu Gott an seinen Gnadenthron kommen. Ist uns das bewusst, was das bedeutet? Und Gott ist viel, viel mehr als Artasasta damals, der ja Weltherrscher war in der Antike. Gott ist viel, viel mehr. Lesen wir mal Hebräer 4, dort die Verse 14 bis 16, da wird uns das ausgeführt in wenigen Worten. Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, hier ist von Jesus die Rede, einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Mir geht es um diesen Satz, Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich habe nachgelesen, der Begriff, der hier gebraucht wird, Freimütigkeit, heißt so viel wie Freiheit der Rede. Also wir dürfen Gott wirklich mit allem kommen. Wir dürfen alles zu ihm sagen und das jederzeit. Als Nehemia zu Artasasta kam, merkte dieser, der Mann ist traurig, da ist irgendwas passiert. Und wie schön, dass wir jemanden haben, der unser Herz sieht, nicht nur unser Gesicht, der in unser tiefstes Inneres schaut. Die Bibelstelle 1. Samuel 16 kennst du wahrscheinlich. Dort heißt es, denn Gott sieht nicht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Wir können und wir brauchen ihm nichts vormachen. Das ist so schön. Du kannst zum Thron Gottes kommen und brauchst dich nicht verstellen. Gott sieht sowieso ins tiefste Innere und du darfst ihm alles sagen. Und das ist der dritte Punkt. Nehemia musste schon aufpassen, was er sagt und wie er sich dem König gegenüber verhält. Er konnte sich nicht alles rausnehmen, aber wir dürfen wirklich freimütig zu ihm reden, wie wir es gerade gelesen haben. Du findest bestimmt noch mehr Parallelen oder Unterschiede zwischen diesen beiden Thronen, dem Thron Artasastas und dem Gnadenthron Gottes. Ich habe einfach mal drei rausgegriffen, die mir so ins Auge sprangen. Da ist bestimmt noch einiges, was man entdecken kann und das wünsche ich dir. Mutig komme ich vor den Thron. Als Nehemia dieses Angebot bekommt von dem König Artasasta, ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wie reagiert Nehemia. Auf die Frage, Nehemia, geht's dir nicht gut? Du siehst irgendwie traurig aus. Da ist zunächst einmal in Vers 3 zu sehen, dass Nehemia eine Gegenfrage stellt. Gegenfragen sind oft ein Mittel, um den Fragesteller nochmal ein bisschen nachdenken zu lassen. Und jüdische Rabbis, die beherrschen das wohl aufs Vortrefflichste. Wenn sie eine Frage gestellt bekommen, eine Gegenfrage zu stellen. Das finden wir übrigens auch beim Herrn Jesus öfter mal. Weil das bewirkt, dass der Fragesteller nochmal neu über Dinge nachdenkt. Und so sagt es Nehemia auch, warum sollte ich nicht traurig sein? Und dann erzählt er ihm das ganze Leid von Jerusalem, was ihn ja auch persönlich irgendwie betrifft als Juden. Also eine Gegenfrage. Und dann in Vers 5 bittet Nehemia das Unmögliche. Das, was eigentlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Überlegen wir uns nochmal. Jerusalem, eine Stadt, die bekannt war unter den Königen Babylons, Persiens, der Meder, als bekannt war als eine Stadt des Aufruhrs. Immer wieder in der Geschichte hat Jerusalem rebelliert. Und jetzt kommt jemand und sagt, wir möchten gerne die Mauern dieser Stadt wieder aufbauen. Eigentlich unmöglich. Und die Antwort wäre von vornherein klar gewesen, wenn Gott nicht irgendwo mit hier mittendrin gewesen wäre. Interessant, wenn du Esra 4 einmal nachliest, das geht jetzt auch zu weit, ich nenne euch aber diese Stelle. Esra 4 ist chronologisch ausgeklingt aus dem Esra-Buch, eine Begebenheit, wo genau dieser König Artasasta, der viele Jahrzehnte regiert hat, den Aufbau der Mauern schon einmal verhindert hatte. Artasasta hatte den Aufbau der Mauern schon einmal verhindert und einen Baustopp gesetzt. Das wird uns in Esra 4 berichtet. Und dieser König wird natürlich jetzt schon Jahrzehnte später noch einmal gefragt. Eigentlich doch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Aber wir merken, wenn Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, dann geschehen sogar Dinge, die eigentlich gar nicht geschehen könnten. Und das macht mir Mut, das so zu sehen. Nehemia darf erleben, Gott lenkt das Herz dieses Königs. Wenn es vor dir wohlgefällig ist, so sagt er, dann sende mich nach Juda, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Damit lehnt er sich ziemlich weit aus dem Fenster. Aber, Vers 6, er darf es erleben, Gott erhört sein Gebet. Und das ist wie so eine spontane Gebetserhörung, die Nehemia hier erlebt. Und Sprüche 21,1, der Satz, den wir eben über das Herz der Könige und die Wasserbäche gelesen haben, geht hier buchstäblich in Erfüllung. Und Nehemia darf merken, Gott ist Weltenlenker und nicht Artasasta. So sehr ich meinen König respektiere, aber Gott ist Weltenlenker. Und der König fragt ihn, wie lange brauchst du dafür, wie lange Zeit brauchst du? und Nehemia nennt ihm eine Zeit. Da können wir mal so ein bisschen gerade gucken. In Nehemia 5 finden wir einen Hinweis, wie lange die ganze Geschichte gedauert hat. Wir werden ja hier, kriegen wir ja keine Jahreszahl genannt, aber in Nehemia 5, Vers 14, da finden wir einen Hinweis. Da heißt es, auch habe ich, also Nehemia redet hier von sich, auch habe ich an dem Tag, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land Juda Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen, und zwar vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, 12 Jahre lang. Also Nehemia war mindestens mal 12 Jahre hier in Juda Statthalter, und jetzt wissen wir nicht genau, ob er diesen Zeitrahmen sich direkt erbeten hat, aber er wird nicht gesagt haben, ja, das dauert mal 3-4 Monate, dann komme ich bestimmt wieder. Er wird schon gesagt haben, das dauert Jahre. Vielleicht hat er sogar gesagt, 12 Jahre Sonderurlaub bitte, bezahlt. Wir wissen es nicht genau, aber ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Nehemia hat wirklich den Mut, hier diese Bitten zu stellen. Und dann in Kapitel 13 finden wir noch einen zweiten Hinweis, der auch darauf deutet, Nehemia 13, Vers 6. Da sagt Nehemia, bei alledem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Das heißt also, nach diesen 12 Jahren ging Nehemia zunächst zurück an den Königshof und später dann noch einmal nach Jerusalem. Aber da werden wir, so Gott will, irgendwann mal noch drauf kommen. Gebetserhörung. So, und wenn es so war, dass Nehemia sagte, ja König, 12 Jahre hätte ich gerne, vielleicht waren es weniger und es hat dann um Verlängerung irgendwann gebeten, aber es war schon eine große Bitte, die er hier nennt, als Vertrauensmensch des Königs, und er bekommt diese Bitte genehmigt. In allem merken wir dazu, dass Nehemia nicht nur gebetet hat in diesen 4 Monaten und nicht nur gefastet hat in diesen 4 Monaten, sondern er hat sich einen Plan zurechtgelegt. Er musste hier spontan, als der König ihn fragt, sofort sagen, was er vorhat. Und er geht bis ins Detail, das sehen wir gleich in Vers 7 zum Beispiel. Das heißt, er hat sehr gut nachgedacht, er hat sich seinen Plan entwickelt und jetzt kann er ihn ausbreiten. Ora et labora. Und als Gott ihm die Gelegenheit gibt, diesen Plan zu nennen, da tut er es. Das ist schön zu sehen an Nehemia, dieser Zweiklang. Und er bekommt dann 2 Dinge vom König zugesprochen. Das ist einmal die Sendung. Einmal die Sendung, Vers 5, dass er bittet, sende mich nach Jerusalem, nach Juda. Die brauchte er, es musste vom König ausgehen, und er brauchte auch notwendige Vorkehrungen, das heißt Material und Genehmigungsbriefe für die innerlichen Grenzen des Reiches. Er musste anderen Statthaltern sagen, ich komme im Auftrag des Königs und so weiter. Also eine Sendung, und er brauchte Bevollmächtigungen und Material und auch einen Trupp, der mitzog, Reiter und Soldaten, die ihn begleiteten und schützten als neuen Statthalter von Jerusalem. Das ist schön. Und auch hier sprang es mir wieder so ein bisschen ins Auge. Wir sind auch gesendet heute. Jesus hat uns gesandt. Und er möchte, dass wir losziehen für ihn. Das kannst du in Matthäus 28 und an vielen anderen Stellen sehen, wo der Herr Jesus sagt, zieh los in meinem Namen. Und du bekommst alles, was du brauchst. Alle Vorkehrungen habe ich getroffen. Selbst deine Versorgung werde ich übernehmen, wenn du mir vertraust. So können wir es nachlesen in Matthäus 10. Merken wir diese Parallelen? Nehemia bittet mutig. Und er wird gesandt und er wird versorgt mit allem, was er braucht. Sogar noch viel, viel mehr wahrscheinlich, als er erwartet hat. Vielleicht noch, ihr seht hier den zweiten Punkt, die sorgfältige Vorbereitung. Das fiel mir irgendwie so auf, als der Nehemia sagt, gib mir einen Brief an den Hüter des Forstes, also der Wälder des Königs mit, den Asaf. Also sowas zu wissen jetzt mal, ja, dass der Oberforstmeister Asaf heißt, da hat der Nehemia schon ein bisschen recherchieren müssen, denke ich mir jedenfalls so. Als Mundschenk hätte er das wahrscheinlich sonst nicht gewusst. Oder weißt du, wie unser Förster hier heißt? Also es zeigt uns, die 4 Monate hat er gut genutzt, wirklich gut genutzt. Ora et labora. Und noch was möchte ich uns mitgeben. Wir können hier auch lernen, wie Nehemia mit einem gottlosen Weltherrscher umgeht. Mir sind mehrere Dinge aufgefallen. Nehemia hätte ja sagen können, ich gehöre zu Gott, was hat der mir schon zu sagen? Gott steht drüber. Und wenn der König Anweisungen gibt, habe ich mich nicht dran zu halten. Da stehe ich drüber. Hätte er sagen können. Aber das macht er nicht. Und ich glaube, wir können Lektionen lernen hier von diesem Mann, auch wie er mit einem gottlosen Weltherrscher umgeht. Das ist ein spannendes Thema und die Zeit ist ja um jetzt gleich. Deshalb will ich das nicht ganz weit auswalzen. Ich möchte einfach ein paar Impulse mal euch mitgeben zum selber weiterdenken. Das Thema Christ und Staat ist ja gerade in den letzten 2,5 Jahren ziemlich aufgekocht. Und es hat die Christenheit entzweit. Das muss man leider so sagen. Und es hat Gemeinden zerlegt und hat viel kaputt gemacht, weil unterschiedlichste Ansichten darüber bestehen. Wie ist Nehemia mit diesem Mann umgegangen und wie hat er sich verhalten? Für mich persönlich habe ich folgende Punkte entdeckt. Nehemia achtet den König. Das stimmt überein auch mit der Stelle aus 1. Petrus 2, die ich unten angeführt habe. Er achtet den König und er respektiert ihn. In keiner Weise geht er irgendwie hochmütig oder von oben herab mit dem König um. Obwohl, also der König war nicht gläubig. Bitte denk mal daran. Der war ein Heide, wie er im Buche steht. Ein Götzendiener mit hunderten von Göttern, die Perser hatten. Das war kein gläubiger Mann. Und Nehemia achtet und respektiert den König. Und er nutzt die bestehenden Strukturen dieses Staates und setzt sich nicht über sie hinweg. Nun finden wir Belehrungen im Neuen Testament. Das wäre vielleicht mal ein Thema für sich. Römer 13, 1. Petrus 2, das sind so die Kardinalstellen. In den Evangelien finden wir noch einiges, wo dieses Thema auch angesprochen wird. Lasst uns wirklich ernstlich prüfen vor dem Herrn, wie wir über Politiker reden, selbst wenn sie uns nicht gefallen und das, was sie beschließen, ob wir die Zeit, wo wir über sie herziehen, vielleicht in kleiner Runde nicht lieber zum Beten nutzen sollten für diese Menschen und dass wir auch unser Verhalten in der Öffentlichkeit, aber auch persönlich gegenüber dem Staat einfach nochmal neu hinterfragen. Ich glaube, dass Gott großen Segen darauf gelegt hat hier bei Nehemia, weil er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und dass das eine der Voraussetzungen war, dass Gott hier Geschichte geschrieben hat. Einfach ein Impuls, den wir auch in diesem Text entdecken können. Und dann reagiert Gott über Bitten und Verstehen und gibt überreich dem Nehemia mit. Eine Truppe zum Begleitschutz, das ganze Material, was er an Holz brauchte zum Bauen, die Briefe, die Genehmigungsschreiben, er ernennt ihn zum Statthalter und. Alles das, was Nehemia brauchte und noch viel mehr wahrscheinlich als Nehemia erhofft hat, bekommt er hier vom König. Und warum bekommt er es? Und das sagt er, und das ist das Schöne, womit dieser Text ja auch dann abschließt. Nicht, weil er so viel gebetet hat, nicht, weil er so toll geplant hat, nicht, weil er so fleißig war, sondern weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das bleibt bestehen. Das Lob Gottes. Es ist schön zu sehen, wie Nehemia hier mit diesen Dingen umgeht, wie er uns das beschreibt und zu welchem persönlichen Schluss er kommt. Und immer bedenken, Gott braucht uns gar nicht. Er braucht die Gläubigen nicht. Er kann das auch ganz alleine. Als Beispiel den Pharao bei Mose. Ja, Gott braucht die Menschen nicht. Oder Kyros bei Zerubbabel, haben wir im Buch Esra gesehen. Gott bewegt das Herz. Da war überhaupt kein Gläubiger mit im Spiel. Oder Kaiser Augustus, der Josef und Maria nach Bethlehem ziehen ließ. Gott braucht die Menschen nicht. Gottlose Herrscher handeln plötzlich und bringen Gottes Geschichte auf den Weg und merken es noch nicht mal. Gott braucht uns gar nicht, aber er möchte uns gebrauchen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und dann beginnt die Reise und dauert ungefähr 2 Monate. Eine mühsame Reise mit diesem ganzen Tross und Gepäck und Material und so weiter bis nach Jerusalem. Aber da werden wir dann, wenn der Herr möchte, an einer anderen Stelle mal weitermachen. Ich möchte uns diesen Vers mitgeben, der auch bei Nehemia so dieser Abschluss war, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Möchtest du das erleben und wir alle in dieser Woche, dass Gottes gute Hand über uns ist und mitgeht und uns segnet?